Das, was derzeit in Griechenland passiert, das dürfte den Isländern nur allzu bekannt vorkommen. Als 2008 die Bankenkrise Europa erreichte, da wurde als erstes Island kalt erwischt. Es ging pleite, nachdem seine Großbanken infolge von Fehlspekulationen und Zahlungsausfällen zahlreicher Kunden wie Dominosteine gefallen waren. Danach stand das Land wirtschaftlich vor einem Trümmerhaufen. Die meisten Menschen, die waren hoch verschuldet. Viele hatten ihren Job verloren. Auslandsreisen waren plötzlich nicht mehr drin, weil die Preise explodiert waren. Und ganz viele Isländer haben sogar darüber nachgedacht, auszuwandern. Monsignore Georg Austen ist Generalsekretär des Bonifatiuswerkes in Paderborn, das sich auch in Island engagiert. Und ich habe ihn gefragt, wie es denn den Isländern heute, 3 Jahre nach der Krise, ergeht. Denn das Land, das hatte ja lange als eines der Länder mit höchster Lebensqualität gegolten.
Es war natürlich ein großer Schlag und es ist bis heute noch nicht ganz verarbeitet. Ich glaube, gerade für die kleinen Leute, die Privatleute, dass es häufig hohe Privatverschuldungen auch gab. Die Unsicherheit, wo können wie überhaupt Löhne gezahlt werden? Wie geht das weiter? Wie geht es überhaupt mit der wirtschaftlichen Situation und den finanziellen Möglichkeiten auch im Kontext von Europa mit Island weiter? Denn früher stand es ja mehr so als das hochtechnisierte, aber eben auch gesund dastehende Land da, was Island anging. Und das hatte zur Konsequenz, dass manche Privatleute sich hoch verschuldet haben oder verschulden mussten. Dass ich glaube auch, dass eine Armut mehr auch zu spüren war. Ein Beispiel, in Reykjavik gibt es die Mutter-Theresa-Schwestern seit Neuerem. Und sie kamen dahin und wollten ein Come-In aufmachen, ein Haus, wo Menschen morgens frühstücken konnten, die eben wirklich wenig Geld haben und auch armutsbedingt. Und dort sagte man, das brauchen wir überhaupt nicht in unserer Stadt. Inzwischen ist es zu klein geworden, weil sehr viele Menschen auch kommen, die dort eben auch ein kostenfreies Frühstück suchen. Aber es geht nicht nur um die materielle Not. Die Schwestern berichteten mir dann eben auch oft um eine Beziehungsnot. Und wie gesagt, dieses Haus ist inzwischen zu klein geworden. Und daran spürt man auch, dass sich in Island etwas verändert hat. Und gerade auch viele, die aus dem Ausland kamen, dort auch Arbeit zu suchen, das ist schwieriger geworden. Zum Beispiel eine philippinische Frau erzählte mir, dass sie auch spart und das Geld nach Hause schickt. Diese Möglichkeiten sind immer weniger gegeben. Und aus Polen gibt es viele Arbeiter, die dort in den Fischfabriken arbeiten. Diese Situation ist alles schwieriger geworden und es ist auch noch nicht überstanden, glaube ich.
Sie haben gerade gesagt, dass es neben der materiellen Not eine Beziehungsnot gibt seit der Krise vermehrt in Island. Was meinen Sie damit?
Das würde ich nicht nur auf die Krise zurückschreiben, sondern das ist ein Phänomen, was wir in Gesamteuropa auch mithaben. Dass trotz aller materiellen Güter die Beziehungen der Menschen untereinander zu vereinsamen drohen oder bei immer mehr Möglichkeiten, Kommunikationsmittel zu haben, die persönlichen Begegnungen weniger werden. Und das kann dann eben auch sein, dass Menschen nach Beziehungen suchen, nach Beziehungen ringen, aber oft auch nicht beziehungsfähig sind. Und dass sie oft froh sind, einen Anlaufpunkt auch zu haben, wo sie eben, wenn sie in einer Vereinzelung leben oder wenn sie als ältere Menschen allein leben, aber auch jüngere Menschen, die allein leben. Und das ist, glaube ich, eine Not, die uns mit verbindet, neben all den Gütern, die wir haben, wie Menschen eben auch miteinander leben und auch entdecken, dass auch andere für sie da sind.
Wie schwierig ist eigentlich Alltag und Lebenshaltung, Kosten in Island? Ich könnte mir vorstellen, es muss fast alles importiert werden. Ist es nicht wahnsinnig teuer in Island?
Ja, was sie sicherlich nicht importieren müssen, ist das Fleisch von Lämmern, Fisch. Aber vieles muss importiert werden. Die Lebenshaltungskosten sind extrem hoch. Aber ich merke auch, das haben wir auch selbst miterlebt, dass mehr und mehr die Leute auch die Gegebenheiten der Natur nutzen. Ob das Pilze sammeln ist, ob das Fischen ist, das gehört da einfach zum Alltag mit dazu. Aber wenn ich jetzt Familie mit Kindern habe und auch eine Arbeit, das ist schon sehr schwierig, sich da auch über Wasser zu halten, auch jetzt in und durch die Krise zu kommen.
Sie haben das soeben schon erwähnt, Island ist ein Land der Extreme, auch hinsichtlich des Lichtes, was uns vielleicht gar nicht so bewusst ist. Da sind viele Monate, ist es komplett dunkel und anders auf der anderen Seite viele Monate ist es halt hell und das ist dann die Mitternachtssonne. Wie wirkt sich das auf die Isländer aus? Kann man sagen, das bringt eine bestimmte Mentalität hervor?
Ich glaube, dass so die Dunkelheit und auch die Erfahrung der Dunkelheit das Leben der Menschen mit bestimmt. Wenn ich so auf das Mitsommernachtsfest zugehe, wo eben es Tag und Nacht hell ist durchgängig, aber dann auch weiß, ich gehe in die Dunkelheit hinein bis zu den Zeiten, wo ich vielleicht 2 Stunden am Tag überhaupt noch Licht und Tageslicht habe. Was mit dazu führt, dass die Menschen oft auch depressiver angelegt sind, eine mehr melancholische, depressive Stimmung, die mit erzeugt werden kann. Zum anderen hört man auch aus anderen skandinavischen Ländern, auch was die Suizidgefährdung bei jungen Männern angeht, dass das eine größere Rolle mitspielen kann. Es gibt sogar Lichtcafés oder Therapiemaßnahmen, was Licht auch angeht, mit Licht umzugehen, weil wir Menschen eben auch das Licht zum Leben brauchen. Und das andere ist natürlich, durch die Erfahrung der Dunkelheit spielt das Licht eine ganz andere Rolle, die mit auftaucht, auch gerade in Zeiten der Dunkelheit, das, was die Kerzen angeht oder wenn der erste Sonnenstrahl wieder in dieses Dorf kommt, was 4 Monate kein Licht hat, wird das groß gefeiert. Das bestimmt schon den Rhythmus mit und ich glaube auch die Möglichkeiten, auch Leben zu gestalten. Man ist mehr auf sich, auf die Familie zurückgezogen und in den langen und dunklen Wintermonaten nicht so sehr in der Öffentlichkeit, wo sich das Leben vielleicht in anderen Ländern auf den Straßen abspielt, ist es dann mehr zu Hause.
Ist das vielleicht auch ein Grund, dass die Isländer sich selber als Bücherwürmer bezeichnen? Ich habe gelesen, jeder Isländer kauft rund 8 Bücher im Jahr. Das ist, glaube ich, überdurchschnittlich viel. Lesen die Isländer deswegen so viel, weil sie so viel Zeit haben?
Das kann ich nicht beurteilen, aber wenn die Abende lang werden und ich nicht viel unterwegs bin und am Kamin sitze, ist es ja auch gemütlich und auch viel Lesestoff und auch kulturelles Interesse, was mit da ist. Das kann sicherlich ein Grund mit sein, dass gerade dort auch nochmal Bücher und Familien auch eine bestimmte Rolle spielen.
Haben Sie einen Lieblingsschriftsteller, einen isländischen?
Kein Lieblingsschriftsteller, einen isländischen. Ich habe früher mal Bücher von Nonni gelesen. Der hat so am Anfang des letzten Jahrhunderts gelebt und er hat so die Kindheit in Island beschrieben und auch einen neugierig gemacht auf Island, so als Kinderbücher hat man die. Da habe ich mal so 1-2 Bücher auch von gelesen. Und ansonsten lese ich gerade aus Nordeuropa mehr die Krimis, wofür sie eben stehen. Ich habe jetzt gerade im Urlaub von Olsen das Buch Erlösung, kann ich nur empfehlen, gelesen. Oder Henning Mankell, natürlich viele Bücher von ihm. Und ich glaube, dass gerade die Nordeuropäischen in diesen Ländern, wo eben Dunkelheit, Nebel, viele Dinge, die sind ideal, Krimis zu schreiben. Und das liebe ich auch sehr.
Monsignore Georg Austen, der Generalsekretär des Bonifatiuswerkes in Paderborn, über die soziale Lage und die folgende Krise in Island. Ja, und welche Rolle die katholische Kirche in Island spielt, das erfahren Sie gleich hier bei uns in Domradio weltweit nach 11 Uhr.